Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 3. April 2025. Gestern Abend volles Haus im luzernischen Hochdorf. Vielen herzlichen Dank allen Besuchern. Über 400 sind gekommen, rammelvoll. Da der Braui-Kultursaal, ein schönes Zentrum im idyllischen Hochdorf, gelegen auch mit einer sehr schönen Kirche da im Zentrum. Ich hatte natürlich keine große Gelegenheit, hier ein Sightseeing zu machen, aber es war ganz fantastisch. Auch die Mitarbeiter in Hochdorf haben uns geholfen, einen tadellos organisierten Anlass über die Bühne zu bringen. Und ich habe etwas ausgeholt in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, um da die Interessenlage der Akteure heute auf der Weltbühne zu beschreiben und natürlich vor allem auch die Situation der Schweiz. Was bedeutet denn dieses Tohuwabohu, dieser nach wie vor andauernde Krieg, die ganze Situation mit den Zöllen, diese Handelskonfrontationen, was heißt das für die Schweiz? Was ist das Wichtigste? Natürlich, dass wir auf unsere Stärken setzen, dass wir an unseren Staatssäulen festhalten, an der Unabhängigkeit, an der direkten Demokratie, dem Föderalismus, dem Antizentralismus, das qualifizierte Misstrauen gegenüber dem Staat und gegenüber der Politik. Das ist sozusagen die freiheitliche Seele unseres Landes und am wichtigsten gerade heute die immerwährende bewaffnete und umfassende Neutralität. Denn wir haben immer noch Krieg in Europa, einen schwierigen Friedensprozess. Wird nicht so leicht sein, die Russen jetzt da zum Einlenken zu bringen, jetzt wo sie Oberwasser haben in diesen Kampfhandlungen in der Ukraine. Und die Russen, man muss einfach immer auch die Interessen und die Situation der verschiedenen Protagonisten im Auge behalten. Die Russen fühlen sich da über den Tisch gezogen durch den Westen. Und Donald Trump hat jetzt gesehen, dass es ihm nicht gelungen ist, innerhalb von einem Tag die Situation zu bereinigen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Russen im Moment kein Interesse haben von sich aus, diesen Krieg zu beenden, weil sie ihn gewinnen. Und wie will jetzt da der Amerikaner dagegen wirken? Also ich habe gestern gesagt, man muss sich auf eine Zeit jetzt wieder wachsender Konfrontation einstellen. Trump wird versuchen, Putin unter Druck zu setzen mit den Mitteln, die er hat. Allerdings haben die Amerikaner bereits ausgeschlossen, was ich natürlich richtig finde, um einen Weltkrieg zu verhindern, dass sie Bodentruppen in die Ukraine schicken. Aber wenn wir uns in die amerikanische Situation vertiefen, der US-Steuerzahler versteht vermutlich nicht, warum da Milliarden in ein entlegenes Land verschoben werden. Die Amerikaner sowieso imperial überdehnt. Sie sind im Nahen Osten, sie sind im Südchinesischen Meer, sie sind jetzt in Europa. Und wir haben das ja immer wieder erlebt, dass die USA bei aller Prachtentfaltung, bei ihrem Reichtum und ihrer politischen Potenz eben auch ein ziemlicher Trümmerhaufen sind in verschiedener Hinsicht. Denken wir nur an diese Feuer in Los Angeles. Sie haben nicht mal genügend Wasser gehabt. Und bei Trump, der Inauguration, habe ich auch schon angesprochen, ist sogar die Lautsprecheranlage ausgefallen. Also die müssen auch schauen. Und ich komme dann auf den Zollkrieg zu sprechen, der jetzt natürlich die Medien in helle Aufregung versetzt hat. Doch zuerst ein Hinweis, die neue Weltwoche erscheint heute, natürlich die Titelstory gewidmet den Vorgängen in Frankreich. Wir haben einen tollen Autor für Sie ausgegraben, Michel Elchaninov. Michel Elchaninov ist der Chefredaktor des Philosophie-Magazins in Paris und er hat sich mit verschiedenen Buchpublikationen bereits ins Rampenlicht geschrieben. Im Kopf von Marine Le Pen hieß ein Buch, das zum Bestseller wurde und er hat sich auch intensiv mit Russland und Präsident Putin auseinandergesetzt. Auch da hat er sich dans la tête von Putin hinein versetzt und er hat jetzt für uns seine Sicht auf diese Tragödie, er schreibt hier griechische Tragödie oder Seifenoper zur Verurteilung von Marine Le Pen. Ein, wie ich meine, hervorragender Artikel, der auch die Zwischentöne und sehr differenziert diese Sachlage beurteilt. Wir haben bereits darüber gesprochen. Natürlich ein schwieriges Urteil, eine sicherlich auch nach Politjustiz riechende Vorgehensweise. Und es ist interessant, es gibt jetzt viele Fernsehdiskussionen, in denen zum Beispiel darauf hingewiesen wird, dass der Verband, das Syndikat, die Gewerkschaft, wenn man so will, der Richter und Staatsanwälte in Frankreich zum Kampf gegen den Front bzw. gegen das Rassemblement National aufgerufen haben, noch vor kurzem. Und das hat jetzt auch den Eindruck verstärkt, dass hier eben die Politik sehr stark hineinwirkte. Wir wollen da den französischen Rechtsstaat nicht vorausgaloppieren, aber es gibt diese unheilvollen Tendenzen, wir haben in der Weltwoche schon öfters darüber gesprochen, die einen besorgt machen können, was den Zustand der Demokratie in Europa angeht. Auch die Entwicklungen in Rumänien sind da zu nennen, aber auch andere. Da wird natürlich mit harter Bandage gekämpft. Machtpolitik in der Europäischen Union und jetzt eben der Versuch, Marine Le Pen da endgültig auszubremsen. Ganz so drastisch könnte es dann am Schluss doch nicht herauskommen. Wir hören jetzt, dass die Gerichte den Berufungsprozess beschleunigen wollen, sodass es eben noch möglich wäre, dann für Marine Le Pen 2027 zu kandidieren. Aber natürlich ist das Ganze mehr als ein schwerer Streifschuss jetzt da für diese langjährige Oppositionspolitikerin. Selbst wenn dieses Urteil dann noch rechtzeitig aufgehoben würde, wird es natürlich die Schlagkraft dieser Oppositionspolitikerin ganz massiv beeinträchtigen und die Medien spekulieren bereits, dass es da zum Machtkampf kommen könnte zwischen Le Pen und ihrem Ziehsohn Jordan Bardella, dieser 29-jährige phönixartig aufsteigende, da diese Supernova der französischen Politik, also da ist an Themenmangel nichts zu sehen. Schaffhauser, Polizumpf, Fallstocker, alle wussten alles, sehr interessant, Philipp Gut mit einer Recherche-Story zu diesem Fall des abgesetzten Ständerats und offensichtlich war von Anfang an allen Beteiligten bekannt, dass da etwas mit dem Wohnsitz des Simon Stocker nicht ganz in Ordnung war, aber man wollte das nicht wissen, man hat sogar entsprechende Kolumnen in den Zeitungen abgesetzt, weil eben offensichtlich da in der schaffhausischen Publizistik der dominierende Wille vorhanden war, unbedingt diesen Simon Stocker anstelle des Thomas Minder zu installieren. Darüber schreibt Philipp Gut. Und Daniel Rieser, unser Reporter, ist in die eisige Kampfzone der Geopolitik nach Grönland gefahren. Grönland gegen Trump. Er hat sich damit sehr vielen Grönländern unterhalten und so, wie er das beschreibt, rüstet sich da sozusagen eine Eiszitadelle, ein Bollwerk gegen diese amerikanischen Vereinnahmungsversuche. Lesen Sie die große Reportage von Daniel Rieser über die Vorgänge im hohen Norden. Gespräche Corinne Mauch, die abtretende Zürcher Stadtpräsidentin, in der Diskussion mit unserem Kollegen Marcel Odermatt, Herbert Kickl. Ich habe ihn letzte Woche getroffen in Wien. Auch das natürlich ein faszinierender, sagen wir es mal so, ein faszinierender und auch, was ist das Wort, das ich suche? Ein kristalliner Politiker, wollte ich sagen. Wobei man sich die Frage stellen müsste, was kristallin eigentlich heißt. Nein, ein interessanter Politiker natürlich in Österreich und ein Virtuose, auch der Oppositionsklaviatur Herbert Kickl. Und Ed McMullen, der frühere Botschafter und Geschäftsbesorger der Vereinigten Staaten von Amerika in Bern, er unterhält sich mit David Biener und Urs Gehriger über die jüngsten Entwicklungen und vor allem auch das Verhältnis Schweiz-USA. Und diese Diskussion erfährt nun natürlich besondere Brisanz vor der Nachricht, die jetzt die Nachrichten, die Zeitungen, die Schlagzeilen beherrscht, nämlich die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Trump, gestern am Liberation Day einen internationalen Zollkrieg zu entfesseln. Und die Schweiz kommt da ganz schlecht weg mit 31% oder 36% der Zölle 31%, um es ganz genau zu sagen. Das ist ein happiger Schlag, der so nicht erwartet worden ist. Bundesbern hat relativ cool reagiert da. Die Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat gesagt, ja, wir warten das mal ab. Und wir haben bereits wieder mit Ed McMullen gesprochen, dem früheren Botschafter. Und der sagt, diese Entscheidung beruhe auf einem Irrtum. Die Trump-Leute hätten da eine Zollliste, eine gewissermaßen eine Rangliste der internationalen Zölle gegen die USA falsch dargelegt, beziehungsweise die Statistik sei falsch gewesen, weil da die Schweiz besonders schlecht wegkomme. Also eine etwas verworrene Situation, aber auf jeden Fall ist das natürlich ein ganz markanter Schlag, der jetzt in der internationalen Presse sehr, sehr kritisch beurteilt wird. Dass nämlich diese Errichtung von massiven Zollschranken mit dem Ziel, die Industrieproduktion in die Vereinigten Staaten von Amerika zurückzubringen, dass das zwar gewisse kurzfristige Entwicklungen in der gewünschten Richtung bewirken werde. Es gibt tatsächlich Absichtserklärungen von großen Industrieunternehmen, jetzt Produktionsstätten in den USA aufzubauen, aber das übereinstimmende Urteil, was einen natürlich immer auch etwas misstrauisch macht, wenn alle gleicher Meinung sind, aber das übereinstimmende Urteil heute Morgen ist, das ist letztlich auch eine selbstzerstörerische Aktion. Ich bin auch ein Verfechter des Freihandels, nicht des naiven Freihandels. Ich glaube, wir haben auch während der Corona-Pandemie gesehen, dass es da zum Teil starke einseitige Abhängigkeiten gab. Aber wir werden sehen, wie sich dann jetzt diese Zollentscheidung auswirken wird, ob sie sich in dieser verderblichen Art und Weise auswirken wird, wie jetzt in den Mainstream-Medien da beschrieben wird, wobei da man immer etwas skeptisch sein muss, weil die sind einfach gegen Trump und alles, was er macht, wird ihm da natürlich mit Zins und Zinseszins, mit Strafzöllen gewissermaßen um die Ohren geschlagen. Aber jetzt ganz einfach und grundsätzlich ausgedrückt, die Errichtung von Zollgrenzen hat in der Geschichte noch nie etwas Gutes bewirkt. Das kann als temporäres Druckmittel, als Schutzmaßnahme vielleicht einen vorübergehenden Wert haben. Da bin ich zu wenig Experte. Aber in der längeren Betrachtung hat das nur zu schlechten, zum Teil sogar verheerenden Entwicklungen geführt. Ich möchte aber davor warnen, jetzt hier bereits wieder in den emotionalen Ausnahmezustand zu verfallen. Warten wir einmal ab, beobachten wir das und vor allem, das ist auch wichtig, habe ich gestern gesagt, wir dürfen in der Europäischen Union, in Europa nicht überheblich werden, denn es gibt so viele unausgesprochene Zollschranken hier, so viele protektionistische Maßnahmen, dass also vor allem die EU-Europäer, dass die also keine Berechtigung haben, sich da aufs hohe Ross zu setzen. In der Schweiz liegt der Fall etwas anders. Wir haben die Industriezölle abgeschafft und für uns ist eigentlich die amerikanische Marktperspektive eine sehr gute. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind mittlerweile der zweitgrößte Exportmarkt für unser Land, stark wachsend in den letzten Jahren, aber es sieht so aus, dass eben die Trump-Administration jetzt einfach relativ primitiv die Handelsbilanzüberschussschüsse angeschaut und gesagt hat, ja, wer exportiert mehr in die USA und wer nimmt uns weniger Waren ab? Und das ist oder scheint irgendwo die Grundlage jetzt auch dieser Berechnungen, dieser Zolltarife zu sein. Für die Schweiz jedenfalls sind die Vereinigten Staaten von Amerika ein sehr wichtiger Exportmarkt geworden. Wir werden sehen, ob sich das nun ins Gegenteil verkehrt oder aber ob der frühere Botschafter Ed McMullen recht hat, wenn er sagt, da habe die Trump-Administration, die Trump-Regierung einfach falsche Fake News zugrunde gelegt, was die Schweiz angeht. Was natürlich jetzt auch eine Folge sein wird von diesen Zollschranken, ist ein massiver Ausbau des Staates. Das konterkariert natürlich etwas die Trump-Agenda. Mehr Freiheit und Eigenverantwortung, weniger Staat. Mit diesem Zollkrieg wird er den Staat ganz massiv aufrüsten, auch den Sumpf. Und das wird natürlich jetzt auch zu einer Basar-Mentalität, zu einem Gemauschel und Gekungel führen. Da werden Lobbyisten profitieren, da werden Anwälte sich eine goldene Nase verdienen und Donald Trump dürfte sich dann vielleicht gefallen da als der große Sonnenkönig, zu dem alle kommen, an die Tür klopfen und er kann dann je nachdem gnädig gesinnt und gnädig gestimmt oder eben auch ungnädig dann Vergünstigungen gewähren. Wir werden sehen. Noch ist es zu früh, um jetzt hier gleich Selbstmord aus Angst vor dem Sterben zu begehen. Also ich warne vor jeder Apokalyptik, aber mit qualifizierter Skepsis müssen wir das natürlich betrachten. Und es zeigt einfach einmal mehr, jetzt auch in der Schweiz, wir können uns doch nicht auf andere Länder verlassen. Man kann nicht davon ausgehen, dass der eine einem hilft. Alle schauen für sich und die Amerikaner haben eben große Probleme. Sie haben Probleme, was eben die industrielle Grundbasis des Landes angeht. Und Trump glaubt jetzt, sich mit solchen Brachialmethoden hier behelfen zu können. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, ich glaube nicht, dass das aufgeht, aber das ist die amerikanische Seite und die Schweiz muss halt für sich lernen. Und vielleicht ist ja ein positiver Nebeneffekt dieses Zollhammers der, dass eben auch in Bern endlich realisiert wird, dass man die nationalen Interessen ins Zentrum stellen muss. Und nationale Interessen für die Schweiz heißt, wir müssen weltoffen bleiben. Wir dürfen nicht auch noch anfangen, uns einzumauern. Dafür sind wir zu klein. Die Schweiz ist als Kleinstaat darauf angewiesen, möglichst breit sich aufzustellen, eben weltoffen zu bleiben und deshalb auch neutral, dass wir niemanden einen Anlass geben, auf uns böse zu sein, beziehungsweise die Schweiz da in irgendwelche Konflikte, politische, kriegerische Konflikte hineinzuziehen. Da müssen wir höllisch aufpassen und vor diesem Hintergrund ist jetzt auch davor zu warnen. Es gibt ja bereits Stimmen in Bern, die sagen, ja, jetzt dürfen wir nicht kaufen den F-35, den amerikanischen Kampfflieger. Das wäre ganz falsch. Erstens sind die amerikanischen Waffen immer noch die besten, die man anwenden kann. Natürlich haben sie da eine gewisse Abhängigkeit am Schluss, aber das haben sie auch, wenn sie einen europäischen Flieger kaufen. Aber die amerikanischen sind eben besser, das ist mal das eine. Aber das zweite, wenn jetzt da die Schweiz noch vertragsbrüchig würde, dann verscherzt sie es sich noch mit einer anderen Weltmacht. Mit den Russen haben wir es uns ja bereits teilweise verscherzt durch unsere Teilnahme am Handelskrieg, am Wirtschaftskrieg gegen Russland, an diesem Sanktionskrieg. Es war ein Fehler, teilweise Aushebelung der Neutralität. Und jetzt auch noch auf die Amerikaner loszugehen, da sozusagen beleidigt zu reagieren, das wäre falsch. Die Schweiz muss ihre Weltoffenheit beibehalten. Das geht gar nicht anders. Wir sind zu klein, um bei der Kleinräumigkeit der Schweiz stehen zu bleiben. Orban empfängt Netanyahu trotz Haftbefehl in Ungarn. Viktor Orban ist einfach ein mutiger Kerl, der sich da den internationalen Erwartungen widersetzt. Und er ist auch ein loyaler Partner der mit ihm befreundeten Staaten oder der mit Ungarn befreundeten Staaten. Und der Viktor Orban hat eben seit vielen, vielen Jahren gesagt, dass Ungarn gute Beziehungen zu Israel pflegen sollte. Man hat ihm immer gesagt, er würde da antisemitische Tendenzen, das war noch vor 15 Jahren, hat man ihm solche Dinge unterstellen wollen. Und das wird widerlegt durch seine Außenpolitik seit vielen, vielen Jahren. Und ist einfach bemerkenswert, wie er sich da auflehnt gegen auch diesen hochpolitischen da Strafgerichtshof in Den Haag. Noch mehr Milliarden für die AHV, aber zu wenig Geld für die Armee. Wer bringt die Mittepartei zur Vernunft? Ja, wir werden auch in der Schweiz immer wieder konfrontiert mit der Realität dieser Parteien. Ich meine, die Mitte deklariert sich ja als bürgerliche Partei. Ja, können Sie sich vorstellen, das Gegenteil ist der Fall. Ich meine, jetzt versuchen Sie da Milliarden hineinzupumpen in diese Sozialwerke, in die AHV, weil man eine 13. AHV-Rente finanzieren muss, allerdings nachhaltig finanzieren muss. Und die satteln da jetzt alles drauf. Gleichzeitig haben sie ja die Zeitenwende ausgerufen. Man müsse die Armee aufrüsten, das ist einfach nicht solide, ist einfach keine bürgerliche Politik, die da betrieben wird durch die Mittepartei. Und wenn ich da heute Morgen etwas die Reaktionen auch bei den Lesern anschaue, dann sind da sehr, sehr drastische Einschätzungen zu lesen. Zum Beispiel, die CVP war mal eine bürgerliche Partei. Die FDP scheint nicht realisiert zu haben, dass bürgerlich nur noch rechts von ihr selbst zu finden ist und dass sie keine andere Wahl hat, als mit der SVP zu gehen, wenn sie Themen wie Vernunft in Geldfragen beherrschen will. Dafür ist die FDP noch immer zu fein und wird deshalb langsam nach unten durchgereicht, während die Mittepartei die Drecksarbeit schlauerweise der Juso überlässt. Also das ist die Einschätzung einer NZZ-Leserin, die ich hier rausgepickt habe heute Morgen. Ist interessant, hier also diese Politik der finanziellen Unsolidität in der unter der Bundeshauskuppel. Albert Rösti will neue Züchtungsmethoden zulassen, Anti-Gentech-Lobby wittert Verschwörung. Ich finde es richtig, was der Bundesrat hier macht. Wir haben viel zu restriktive Gesetze beim Thema Pflanzengentech. Ich weiß, das ist ein ganz heißes Thema, aber meine Meinung ist, gegen diese Gentech läuft seit vielen, vielen Jahren eine Hexenjagd, die argumentativ, sachlich nicht begründet ist. Wäre natürlich zu vertiefen, aber wir müssen uns ja auch kurz fassen am Morgen, aber nicht ewig Zeit auf dem Arbeitsweg, uns da mit den Gedanken von Weltwoche Daily auseinanderzusetzen. Also richtig aus meiner Sicht, dass man hier die Forschungsfreiheit in der Schweiz erlaubt. Wir haben von vor 20 Jahren schon große Interviews gebracht zu diesen Themen. Pflanzengentech. Und das scheint mir einfach eine gute Sache zu sein, ein Forschungszweig, bei dem man mit einer Offenheit vorangehen sollte und nicht mit diesen zum Teil etwas sachlich nicht sehr fundiert begründeten Einwänden, aber eben darüber dann vielleicht bei einem anderen Mal etwas vertiefter und mehr. Ich danke Ihnen fürs Erste, für die Aufmerksamkeit, melde mich gleich wieder zurück mit der internationalen Ausgabe. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.